Herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Mein Name ist Sanne Hämmerling und ich begrüße unsere HörerInnen herzlich zum vierten Gespräch über das aktuelle DFF-Projekt Konstellationen filmischen Wissens Constellation 2.0. Mit dem Constellation-Projekt möchte das DFF BesucherInnen ermöglichen, über virtuelle Wege Zusammenhänge zwischen ganz unterschiedlichen Ausstellungsobjekten, Archivmaterial und Sammlungsbeständen im DFF, aber auch in und mit anderen Museen kennenzulernen. Heute schauen wir nicht bis nach Australien, wie in unserem vorangegangenen Podcast, sondern bleiben im Rhein-Main-Gebiet. Denn das DFF arbeitet gemeinsam mit dem Hessischen Landesmuseum Darmstadt und mit Förderungen der Aventis Foundation und dem Kulturfonds Frankfurt-Rhein-Main an einer regionalen Version dieses Projektes. Ich habe zwei Gäste bei mir, die wahnsinnig gut Geschichten erzählen können, denn bei Constellation 2.0 dreht sich sehr, sehr vieles um Geschichten. Warum das so ist und wie das funktioniert, darüber spreche ich mit Nils Brunschädel vom DFF und Stefanie Hauschild vom Hessischen Landesmuseum. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo Sanne.
Stefanie, du bist Kunsthistorikerin.
Mhm, das stimmt.
Und Sachbuchautorin.
Ja.
Hast sogar einen eigenen Wikipedia-Artikel.
Ja, das ist wirklich erstaunlich. Den habe ich tatsächlich nicht selbst geschrieben. Der ist irgendwann einfach aufgetaucht. Ich weiß nicht, woher er kommt, aber ich freue mich natürlich.
Und kennengelernt habe ich dich am Hessischen Landesmuseum Darmstadt, wo du Führungen anbietest für BesucherInnen.
Ja.
Was ist denn das Tolle am Landesmuseum Darmstadt?
Ach, was ist das Tolle am Landesmuseum? Es ist riesengroß und das wirklich Tolle für mich ist, dass es eben nicht nur fantastische Kunstwerke beherbergt, von der Antike bis in die Gegenwart, sondern als Universalmuseum auch die anderen Museumssparten mitbedient. Das heißt, es ist gleichzeitig ein Naturkundemuseum mit ganz tollen Präparaten, mit einer geologischen Sammlung, mit prähistorischen Tieren, einem riesigen Mastodon-Skelett. Also ist eigentlich alles da, was man sich so wünscht im Museum. Mumien gibt es natürlich auch und Skelette. Und ach, man kommt gar nicht, man kam gar nicht umhin zu schwärmen, einfach weil so viel unter einem Dach ist. Und das ist in Deutschland inzwischen sehr selten, ein Universalmuseum. Mhm. Davon gibt es nur noch sehr wenige. Und umso schöner ist es, dass es in Darmstadt auch wirklich gepflegt wird.
Mhm. Kann mich dem Schweren nur anschließen.
Ja.
Ich war zweimal dort und es ist ein fantastisches Museum. Ich mag besonders den Vergleich der kleinsten Krabbe der Welt zur größten Krabbe der Welt.
Ja.
Sehr spannend. Nils, du bist Literaturwissenschaftler und auch Kabarettist, Singer-Songwriter, kennt sich also sehr gut mit Sprache aus und Lyrik. Wie kommt denn jemand, der so mit Sprache und Poesie vertraut ist, an ein Museum für Filmkunst? Was ist denn genau deine Aufgabe hier im Constellation?
Also ich bin hier freier Projektmitarbeiter und ich bin zuständig vor allem für die Texte dieser Geschichten, die erzählt werden zwischen den Objekten. Und bei diesen Texten haben wir das jetzt so gehandhabt, dass ich die gemeinsam mit den KuratorInnen eigentlich schreibe, mir ganz viel erzählen lasse und Input bekomme oder manchmal auch schon fertige Texte bekomme und dann daran gehe und das nochmal lektoriere und im Austausch mit den einzelnen Leuten erarbeite.
Mhm. Und wie kam es da zu einer Kooperation mit dem Hessischen Landesmuseum? An was genau arbeitet ihr zusammen?
Dieses Projekt, was wir machen, Constellation 2.0, wollen wir oder das will das Hessische Landesmuseum Darmstadt in einer etwas anderen Form, die auf das Museum zugeschnitten ist, auch etablieren. Und gleichzeitig wollen wir die beiden Projekte aber auch miteinander verbinden.
Mhm.
Also wir wollen sozusagen eine Symbiose schaffen und dann auch in den Storylines selber Verknüpfung schaffen zu Objekten aus dem jeweils anderen Museum.
Also beide Museen haben irgendwie einen ähnlichen Wunsch und dann hat sich das gefunden, dass man da zusammen kooperiert über den Ansatz. Mhm. Stefanie, KollegInnen des HLMD, also der Abkürzung für das Hessische Landesmuseum Darmstadt und das DFF, treffen sich alle ein bis zwei Monate zu sogenannten Constellation Building Workshops. Was verbirgt sich denn hinter diesem komplizierten Namen?
Oh Mann, da machen wir unheimlich viel. Also wir haben bei den letzten Malen, als wir uns getroffen haben, uns gegenseitig auch die Museen vorgestellt. Also wir sind durch die Sammlungen gegangen, haben dort die Objekte für die Storylines betrachtet. Das hat einen großen Teil schon in Anspruch genommen. Und ein weiterer Teil besteht darin, auch die Texte zu besprechen. Und das war für mich als Autorin, die normalerweise mit einem Lektor arbeitet, mal eine ganz neue Erfahrung, dass ich meine Texte einer ganzen Gruppe vorlese und jeder sagt was dazu. Also das ist erstaunlich produktiv gewesen und ich konnte davon sehr profitieren.
Und was genau beinhaltet eine Storyline? Wie steht die im Zusammenhang mit den Ausstellungsobjekten?
Ach so, ja, Storyline meint eine Reihe von Objekten aus dem Museum unter einem bestimmten Oberthema. Mhm. Also die erste Storyline, die ich entwickelt habe, war zum Thema Blau. Mhm. Und ja, blaue Objekte gibt es im Museum zuhauf. Es gibt auch blaue Farbpigmente an einer Stelle zu betrachten. Dann Werke, die ein ganz wundervolles Blau aufweisen, von Stefan Lochner zum Beispiel. Dann kommt aber auch Blau bei Schmetterlingsflügeln oder bei Vogelfedern vor. Und ich habe versucht, eine Reihe von Objekten, die ich für beispielhaft halte, zum Thema Blau in dieser Storyline miteinander zu verbinden. Mhm. Also viele kleine Geschichten unter einem Oberthema. Mhm. So kann man das wohl zusammenfassen.
Das heißt, ich kann mir zum Beispiel, weiß ich, einen Eisvogel anschauen. Ich glaube, der hat Blau in den Flügeln und kann dann aber über kurze, informative, unterhaltsame Texte dann zu einem Werk von Stefan Lochner.
Genau.
Der was ganz anderes eigentlich abbildet.
Der was ganz, Marienmantel in diesem Fall sogar. Mhm. Und das Verbindende zwischen dem Marienmantel und dem Eisvogelfedern ist eben die Farbe Blau, die auf ganz verschiedene Weise zustande kommt. Das eine ist ein Mineral, aus dem Stefan Lochner ein Pigment gemacht hat. Und das andere sind halt so Lichtbrechungsgeschichten. Da geht man dann bis in die Physik. Mhm. Ja. Und über die Farbe Blau sind alle Objekte miteinander verbunden. Und ich versuche auch in den Texten immer so kleine Rückgriffe auf die Objekte, die bereits besprochen sind, zu machen, sodass das nicht zu unverbunden ist. Mhm. Aber die ganz große Idee ist, in einem Museum, das Naturkunde, Kulturgeschichte und Kunstgeschichte unter einem Dach hat, diese einzelnen Abteilungen mehr miteinander zu verbinden, als es bisher gemacht wurde.
Mhm. Nils, fällt hier ein ähnliches Beispiel ein fürs DFF?
Wir arbeiten gerade unter anderem an einer Constellation zum Thema Grusel und Horror. Und anders als beim Hessischen Landesmuseum ist es bei uns ja so, dass das Museum eigentlich sehr kompakt ist und alles recht eng beieinander ist. Entsprechend versuchen wir dann auch Objekte mit reinzunehmen, die vielleicht nicht bei uns in der Ausstellung sind oder eben Objekte wie aus dem Hessischen Landesmuseum. Und bei dieser Grusel-Constellation geht es sehr viel auch um die quasi Anfänge und Vorgeschichte der Filmgeschichte. Also lange bevor es Filme gab, gab es schon Versammlungen, wo Leute irgendwie zusammengekommen sind, um eigentlich zum gleichen Zweck eigentlich, nämlich sich irgendwie gruseln und täuschen und erschrecken zu lassen, aber in einem quasi Rahmen, wo das gleichzeitig auch Spaß macht. Mhm. Also man hatte diese Laterna Magica-Vorführung, diese Phantasmagorien, wo unglaublich schreckliche Bilder projiziert worden sind und ständig auch an neuen Tricks gearbeitet worden sind. Und da gibt es zum Beispiel ein Objekt in Darmstadt im Bestand des Museums, das wird auch gerade nicht ausgestellt. Das ist eine Laterna Magica, die gleichzeitig noch Dampf produziert, sodass man die Bilder direkt in diesen Dampf rein projizieren kann. Und ähnlich wie bei Hologrammen oder so ist es dann eine so ganz geisterhaft unkörperliche Erscheinung, wo teilweise Leute dann schon wirklich geglaubt haben, das seien richtige Geister, je nachdem, wie man sie vorher vielleicht noch darauf eingestimmt hat. Und genau solche Verknüpfungen suchen wir da. Und Stefanie, du hattest gerade vor unserem Gespräch angekündigt, dass du auch noch mehr in diese Horrorrichtung gehen möchtest. Vielleicht kannst du das schon ein bisschen spoilern, vielleicht auch noch nicht.
Genau, ja. Also ich überlege gerade eine neue Storyline und die habe ich jetzt erstmal provisorisch Nachts im Museum genannt. Mhm. Da hat man auch eine schöne Anknüpfung dann zum Film, den ja eigentlich jeder kennt. Wir werden jedenfalls im Museum dauernd danach gefragt, ob man nicht auch mal nachts ins Museum könnte oder im Museum übernachten zwischen den Skeletten oder so. Und aus dieser Idee habe ich jetzt versucht, ein paar Objekte herauszunehmen, die zum Thema passen. Im Museum gibt es Mumien zum Beispiel. Und Mumien, auch tolle Verbindung zur Filmgeschichte. Dieser tolle Film von 1931 zum Beispiel. Mumien, es gibt echte Skelette von Menschen, wo man fragen kann, wie kommen die denn überhaupt ins Museum? Wer gibt denn da sein Skelett her? Waren die damit einverstanden? Oder ja, es gibt tolle Möglichkeiten. Dann gibt es im Haus die große Beuys-Sammlung, der Block Beuys. Und Josef Beuys gehört ins Zentrum unseres Museums, wird aber nicht so vom Publikum beachtet, wie es eigentlich sein könnte, weil Beuys eigentlich als schwierig und unzugänglich gilt. Mhm. Aber er ist einfach spannend. Und dort gibt es auch eine Arbeit, die heißt Grau Ballemann. Das klingt merkwürdig, meint aber einen Ort in Dänemark, wo man in den 50er Jahren eine Moorleiche gefunden hat. Das hat Beuys gewusst, hat sich dafür interessiert und hat in Anlehnung an diesen archäologischen Moorleichenfund dann diese Skulptur vom Grau Ballemann geschaffen. Also solche Verbindungen versuche ich herzustellen. Zu jedem Objekt im Haus kann man unendlich viele Geschichten erzählen und wir müssen jetzt auswählen, welche für diese Storylines besonders gut passen könnten.
Mhm. Und man muss sich auch beschränken, ne? In der Geschichte. Also
ja, 6 Zeilen.
Ihr habt schon angedeutet, ihr zwei seid ja nicht die Einzigen, die an den Storys arbeiten. Mhm. Noch weitere Kolleginnen aus beiden Museen, aus der Museumspädagogik, aus der Filmvermittlung, aus anderen Bereichen. Arbeiten an diesen Geschichten, bringen ganz viel unterschiedliche Erfahrungen und Expertinnenwissen mit. Und Nils, dein Job ist ja so ein bisschen zu koordinieren, zu gucken, dass das denn in eine bestimmte Form gebracht wird. Worauf müssen denn die Kolleginnen achten, um eine gute Story zu erzählen?
Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, diesen Fokus zu finden, also den irgendwie Kern oder Dreh- und Angelpunkt des Ganzen zu finden und so eine Art Subtext zu finden, der nicht unbedingt jedes Mal so ausgesprochen werden muss, aber der so ein bisschen trägt über diese einzelnen Kapitel hinweg. Und dann zu entscheiden, was gehört in die Geschichte und was ist vielleicht auch super interessant, aber vielleicht spare ich mir das auch für die nächste Storyline oder bringe es woanders unter. Mhm. Wir haben es jetzt aber auch so ein bisschen so gelöst, dass diese Storytexte nicht die einzigen Texte wahrscheinlich sein werden, sondern dass, wenn ich mich für ein Objekt mehr interessiere, dass ich das dann auch anklicken kann und dann da auch nochmal Infos bekomme und eine auch durchaus detaillierte Beschreibung zu dem Objekt. Das heißt, ich kann auch so ein bisschen gucken, wo ich diese Infos hinschiebe in diesem Prozess. Wir versuchen natürlich, die Storys auch möglichst unterhaltsam und kurzweilig zu gestalten. Mhm. Und gleichzeitig aber auch wollen wir nicht, dass deshalb irgendwas so von der Komplexität dieser Geschichten oder von der Vielschichtigkeit dessen, was wir erzählen wollen, verloren geht. Und das ist ein, glaube ich, recht schmaler Grat, den man da gehen muss. Und das ist, braucht ein bisschen Übung, um da hinzukommen. Aber bei den Storys, die ich jetzt zuletzt gelesen habe oder an denen wir zuletzt gearbeitet haben, hatte ich das Gefühl, dass das immer mehr in diese Idealrichtung hingeht, in die wir eigentlich hinwollen.
Genau, wir müssen noch ein bisschen vorfühlen und schauen links und rechts, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und da hilft eben das Vorlesen vor einer größeren Gruppe schon, weil dann einfach mehr Input kommt und dann auch für einen selbst eher klar wird, wo soll es denn eigentlich hingehen. Also ich bin schon sehr lange am Museum, ich kenne die meisten Sachen halt sehr gut und über Stefan Lochner oder Josef Beuys könnte ich eine ganze Stunde erzählen und es wird noch nicht fertig sein. Ne? Und dann aus dieser großen Masse von Informationen und spannenden Geschichten eine kleine Geschichte auszuwählen, die nicht länger sein soll als 6 Zeilen, das finde ich manchmal ganz schön anspruchsvoll.
Das klingt nach einer ganz schön viel Kill Your Darlings Arbeit.
Ja, also, absolut.
Um da zu Essenz zu kommen.
Genau, also ich muss ganz schön viele Darlings killen. Das ist schon richtig, ja. Aber das, was am Ende rauskommt, das kann sich dann wirklich sehen lassen. Das ist gut geworden. Und was ja ganz wichtig ist, auch die Objekte des Landesmuseums sollen ja auf irgendeine Weise mit den Dingen im Filmmuseum verbunden werden. Und da haben wir ganz viele Ideen, aber es ist noch nichts konkret. Mhm. Und ich habe mich jetzt auch an diese Gruselobjekte im Museum, in Anführungsstrichen Gruselobjekte, gewagt, weil ich versuchen möchte, da auch eine Verbindung zu deiner Storyline über die Horrorfilme zu bekommen. Also über die Mumien zum Beispiel, ganz schlicht über die Mumienfilme, die es im Kino gibt. Josef Beuys, es gibt Dokumentarfilme über Josef Beuys. Vielleicht ist da dann auch was über den Grau Ballemann oder so. Weiß ich noch gar nicht. aber dass man so eine Verbindung bekommt. Oder der Beutelwolf, ein tasmanischer Tiger, ein ausgestorbenes Raubtier aus Australien und Tasmanien, ist ein mysteriöses Wesen, von dem die Leute auf Tasmanien sagen, sie hätten wieder welche gesehen, Fußspuren oder so. Also es ist auch so eine Art Phantom. Ne? Und dann gibt es diesen fantastischen Film mit William Dafoe, The Hunter, in dem es genau um diese Jagd nach diesem Beutelwolf geht. Vielleicht lässt sich das irgendwie miteinander verbinden.
Also wir haben Storylines, wo schon geplant ist, dass man Objekte aus beiden Häusern einbaut. Ich glaube, das ist eine der Herausforderungen an dem Projekt ist tatsächlich, dass man sehr viel konzeptionell arbeiten muss und sich dann die Horizonte und Parameter auch immer wieder verschieben. So, das würde ich auch so sehen. Mir persönlich macht das aber auch sehr viel Spaß, muss ich sagen, weil man nicht beschränkt ist, wie man das häufig bei Projekten hat, von so ganz klaren Vorgaben und Sachzwängen, sondern selber auch immer wieder neu definieren kann, wo man den Fokus und den Schwerpunkt legen möchte, so für sich. Und dann als jemand, der nicht aus dem Museumskontext ursprünglich kommt, natürlich diese ganzen Geschichten zu erfahren und diese Objekte kennenzulernen, von denen ich keine Ahnung hatte und dann immer wieder neue Sachen zu entdecken. Es ist endlos faszinierend.
Finde ich. Wie kann ich denn auf die Suche dieser Stories gehen? Gibt es da schon Ideen, wie ich das den BesucherInnen erfahrbar mache?
Also bei uns, also es wird wahrscheinlich auch unterschiedlich sein an den beiden Häusern. Und bei uns wird es so sein, höchstwahrscheinlich, dass wir dass man Objekte, die einen besonders interessieren, sammeln kann. Und dann hat man irgendwie so ein Werkzeug in der Hand, mit dem man das sozusagen speichern kann. Und dann später hat man dann die Möglichkeit, diese Objekte nochmal aufzurufen an einem Bildschirm und sich das dann näher anzugucken. Mhm. Und gleichzeitig kann man das auch mit nach Hause nehmen und zu Hause nochmal in diese Constellations eintauchen. Mhm. Bei dir weiß ich nicht, wie sehr du da im Thema drin bist.
Also ich weiß grob, das soll übers Handy laufen, der Besucher und Besucherinnen, die dann die Objekte anklicken oder wie auch immer, auf jeden Fall in Kontakt mit dem Objekt herstellen und dann die Informationen bekommen von meiner Storyline, ergänzt durch viele Informationen, die das Museum schon hat. Mhm. Also zum Beispiel gibt es einen kleinen Film zu dieser Laterna Magica, die diese Gruselprojektion macht. Den könnte man dann vielleicht auch mit abrufen. Mhm. Oder aber andere Filme, andere Texte, die es schon gibt. Es gibt auch kleine Hörspiele und solche Dinge. Die sollen dann mit diesen Storylines noch verbunden werden.
Kann das machen als Besucherin, muss das aber nicht.
Also du musst es nicht machen, aber du würdest dir, also da würde dir schon echt, würdest du was entgehen lassen, wenn du es nicht machst.
Das glaube ich.
Ja, genau.
Leute, mach das mal lieber so.
Genau, unbedingt machen. Denn ins Museum, wie das Landesmuseum zu gehen, wenn man da vorher noch nicht gewesen ist, das haut die meisten Besucher erstmal um. Weil es ist so riesengroß. Wo soll ich denn hingehen? Finde ich Gemälde spannend? Mhm. Dann bin ich in der Gemäldesammlung und die ist so groß, dass ist eigentlich genug für einen Besuch. Mhm. Und dann gibt es noch diese ganze Zoologie und dann gibt es da oben noch den Beuys und dann gibt es auch noch die neue Kunst und was auch immer. Es ist auch eine weitere Hilfestellung und ich sehe das auch so als eine Möglichkeit, diese entfernten Gebiete, Gemäldegalerie bis geologische Sammlung, Fossilien bis Blockbeuys, miteinander in Kontakt zu bringen. Mhm. Das ist die ursprüngliche Idee des Museums ja immer gewesen. Und im Zeitalter der Spezialisierung ist das einfach verloren gegangen. Und das kriegen wir vielleicht damit ein bisschen zurück.
Finde ich einen sehr, sehr schönen Ansatz, dass diese Vernetzung der Objekte untereinander auch der aller Museumsbeteiligten beinhaltet.
Vernetzung ist da echt das Stichwort, weil so viele unterschiedliche Sachen verknüpft werden. Auch was du gesagt hast, Stefanie, dass da Videos eingebunden werden, die schon produziert worden sind, die aber im Moment gar nicht abrufbar sind in der Form. Und bei uns ist das auch ähnlich, dass wir also unglaublich viel verschiedene Inhalte haben, die extrem spannend sind, aber auch ein bisschen verstreut. Und wir können da wirklich eigentlich aus dem Vollen schöpfen und Sachen bündeln und verknüpfen. Und das macht auch sehr viel Spaß so.
Hm. Ja. Macht ihr eine Unterscheidung bei den Storylines nach unterschiedlichen Alters- oder Zielgruppen? Schaut ihr da, für wen könnte was besonders spannend sein?
Also wir versuchen erstmal, das möglichst offen für alle zu halten und auch die Texte jetzt so zu schreiben, dass sie möglichst jeder lesen und verstehen kann, also so möglichst barrierefrei. Und in Zukunft ist geplant, dass wir, was das Geschichtenerzählen selber angeht, da auch noch mehr ganz, ganz unterschiedliche Menschen einbinden, auch auf unterschiedlichen Alters und da uns auch nochmal Rückmeldung zu holen und vielleicht Leute selber partizipieren zu lassen beim Geschichten erzählen. Mhm. Also uns ist wichtig, dass es wirklich sehr, sehr zugänglich sein soll, was Alter angeht, aber auch was zum Beispiel Einschränkungen beim Sehen angeht und so weiter. Da braucht man dann natürlich nochmal wirklich die Rückmeldung von echten BesucherInnen aus Fleisch und Blut, ob das denn wirklich so zugänglich ist, wie wir glauben. Aber eine wichtige Sache beim Texteschreiben finde ich, dass man nicht zu viele Fremdwörter benutzen soll. Und wenn man das dann schon machen muss, dann, dass man das dann auch vernünftig erklärt. Und
genau, so. Also wenn Fremdwörter, dann erklären. Und die meisten Fremdwörter müssen ja gar nicht sein. Also man kann das auch, kann auch ein Synonym nehmen. Also ich habe das manchmal bei meinen Führungen durchs Museum. Ich biete eigentlich Führungen für Erwachsene an. Aber manchmal verirren sich dann Eltern mit Kindern da rein. Bei Geburtstagen oder so sind dann auch gelegentlich Kinder dabei. Und meistens klappt es ganz gut. Wenn die Kinder interessiert sind bei der Führung, dann stellen die ganz viele Fragen. Also die bringen das dann auf das Niveau, das für sie richtig ist. Und ich passe mich da gerne an. Und wenn die Kinder glücklich sind, sind es die Erwachsenen meistens auch. Also von daher passt das. Und ganz wichtig bei den Kindern, nicht zu viel vor einem Werk erklären. Ja. Dafür passen unsere kurzen Texte ja eigentlich gut. Ja? Also 6 Zeilen, das kann man als Kind ganz gut lesen, wenn man sich dafür interessiert, und da ist man dann in der Regel auch nicht überfordert. Also daher kann ich mir vorstellen, dass unsere Texte für ziemlich viele Besuchergruppen passen.
Und es sind ja nicht nur die Texte, sondern auch die grafischen Elemente und dieses Spiel, so von einem Objekt zum nächsten zu gelangen und so, das ist auch alles interessant.
Ja, zumal ja auch vielleicht ein interessanter Fakt besser hängen bleibt als sehr viele trocken aneinandergereihte Informationen zu einem.
Genau, und wem nützt das auch? Ja. Ne? Wenn es niemanden interessiert, dann müssen wir auch nichts darüber schreiben, finde ich.
Ja. Ja. Jetzt hast du im Landesmuseum Darmstadt ein Lieblingsobjekt.
Wäre für mich zu schwierig, irgendwie zu sagen, muss ich echt sagen. Also was ich am beeindruckendsten finde, neben ganz vielen einzelnen Objekten, ist wirklich die Architektur und die Innenarchitektur und wie da Architektur mit dem Sammlungsinhalt korrespondiert, und es ist einfach extrem schön. Also es sind extrem schöne, interessante Räume, und ja, ich glaube, wenn ich jetzt nur, weiß nicht, eine Stunde Zeit hätte, würde ich vielleicht schon in die moderne Kunst gehen und in die zeitgenössische Kunst. Aber alles ist spannend daran.
Hast du denn ein Lieblingsobjekt im Filmmuseum?
Ja, als du mir die Frage geschickt hast, habe ich gedacht, oh je, was nehme ich denn da? Also ich habe 2 Sachen, die mir in Erinnerung geblieben sind. Einmal diese kleine Arbeit von Tim Burton. Ich glaube, Nightmare Before Christmas ist das. Ich mag Tim Burtons Filme extrem, besonders die frühen, Batman oder Beetlejuice. Die habe ich mir jetzt wieder angeschaut. Also von daher ist das ganz toll. Und dann die Bilder von Hein Heckroth. Als Kunsthistorikerin finde ich die genial. Und als Bühnenarchitekt, als Setdesigner kenne ich ihn schon aus meiner Zeit in Gießen. Da gab es nämlich eine Hein-Heckroth-Straße. Und ein Kommilitone hat mich darauf aufmerksam gemacht, wer das eigentlich ist. Und damals, das muss in den 90ern gewesen sein, gab es hier im Museum, glaube ich, auch mal eine Hein-Heckroth-Ausstellung. Und im Moment sind ja auch seine Bilder hier zu sehen.
Was ist so ein typisches Stilmerkmal?
Also die sind schon fast surreal. Also es sind so typisch 50er Jahre Ausstattungsbilder, und die haben so einen leicht surrealen Touch und sind sehr atmosphärisch, und er hat viel für englische Filme gearbeitet, und deren Ausstattung ist einfach fantastisch. Die roten Schuhe zum Beispiel. Und ich glaube auch Hoffmanns Erzählung, dieser Opernfilm, da hat er auch die Ausstattung gemacht.
Ah, okay.
Also ganz toll und prächtig.
Gibt es noch was, was euch auf dem Herzen liegt, das ihr unseren ZuhörerInnen unbedingt mitgeben möchtet?
Ja.
Liken, abonnieren, Podcast teilen überall.
Genau das.
Bei uns, und, wenn das Projekt fertig ist, kommen und sich angucken.
Genau, und auch schon vorher ins Museum gehen.
Genau.
Auch ganz ohne irgendwelche technische Hilfe ist jedes Museum ungeheuer spannend und wartet jeden Tag außer montags auf Besucher.
Ja. Das gilt ja für beide Museen, außer montags. Und also ich sehe schon, die Erzählmöglichkeiten sind schier unbegrenzt. Und ja, ich kann mich nur eurer Einladung anschließen, an die ZuhörerInnen jederzeit auch jetzt schon in die Museen zu kommen. Und vielleicht schon mal als kleiner Teaser, was das dann mit den Stories auf sich hat. Wir werden in den kommenden Wochen beginnen, mal testweise auch solche Stories über den DFF-Instagram-Account zu spielen. Und freuen uns dann natürlich auch über rege Rückmeldungen über die sozialen Netzwerke. Und behalten auf jeden Fall alle unsere HörerInnen hier und BesucherInnen natürlich vor allen Dingen auf dem Laufenden, wie es mit dem Geschichtenschreiben und der Constellation weitergeht. Dazu noch ein weiterer Teaser: im April 2023 wird hier im DFF die Möglichkeit geben, für interessierte BesucherInnen schon mal so ein bisschen die Constellation-Technik in Augenschein zu nehmen, ein bisschen auszuprobieren und ganz wichtig Feedback zu geben, was denn funktioniert, was nicht funktioniert, was Spaß macht, was keinen Spaß macht. Und wir sehen uns gleich alle nochmal wieder im heutigen Tada Constellation Building Workshop und arbeiten weiter fleißig an Geschichten. Und ich bin sehr auf eure Stories gespannt und danke euch sehr, sehr herzlich für das Gespräch.
Dankeschön.
Ja, dankeschön. Hat Spaß gemacht.
Das war Alles ist Film, der Podcast des DFF. Im Gespräch mit Sanne Hämmerling waren die Kunsthistorikerin Stefanie Hauschild und der Literaturwissenschaftler Nils Brunschede. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.